und Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Heute ist ein besonderer Tag, denn wir müssen mit Frau Rottmann sehr, sehr vorsichtig umgehen. Sie ist verletzt, schwer verletzt.
Ja, es ist ganz, ganz schlimm. Frau Rottmann ist nämlich gestürzt und schuld ist dieser Podcast hier.
Ja, Was ist denn passiert?
Ja, also eigentlich habe ich mir ja hier zu Hause bei mir ein Büro eingerichtet, wo ich dachte, da machst du mit Peter Podcast. Jetzt habe ich mir aber doch irgendwie mehr so den Platz gesucht in meinem Wohnzimmer und ich habe hier so ein Mischpult und den Rechner und das Mikrofon. Und den Kopfhörer und da sind ja überall Kabel dran, um es kurz zu machen. Ich habe es in Zeitlupe an die Erde getan und habe mir meinen Knöchel geprellt.
Oh, nein, aber ich denke, der Knöchel wird gut versorgt worden sein.
Also meine Ärztin war super, die war mega klasse. Ich konnte ja hier kaum aufstehen. Und mein Flunken, der liegt jetzt hoch, aber ich bin bereit für alle Schandtaten hier heute mit dir.
Ja, ich denke auch mal, das Mundwerk, wie wir hören, steht nicht still und das Hirn sollte auch noch diese Folge heute schaffen.
Es ist doch nur der Knöchel. So, und ihr wisst natürlich, wir sind immer euer Mitmach-Podcast und wir haben natürlich wieder eine Hörermail unterm Arm. Diesmal von Andrea aus Österreich. Soll ich die gerade mal vorlesen?
Mach das bitte.
Hallo ihr Lieben, ich höre sehr gerne euren Podcast. Ich wohne in Österreich und habe gerade die Folge über die Nieren- und Pankreastransplantation gehört. Dazu die Anmerkung, dass es in Österreich genau umgekehrt ist. Wenn ich nicht möchte, dass meine Organe gespendet werden, dann muss ich widersprechen. Sonst ist jeder von uns, wenn die Umstände passen, automatisch Organspender. Und ich finde das auch gut so. Wenn durch ein Organ von mir ein Mensch gerettet werden kann, dann habe ich im letzten Moment des Lebens noch was Gutes getan. Und Transplantationen sind offenbar so streng geregelt, dass Missbrauch fast unmöglich ist. Das schreibt uns mit lieben Grüßen die Andrea. Ja, Peter, die Diskussion ist bei uns ja auch so, dass wir es hier mal umdrehen, ne?
Ja, und ich halte es auch für richtig und halte die Lösung in Österreich auch für vorzugswürdig. Also bei uns gilt die sogenannte Entscheidungslösung. Das heißt, es muss zu Lebzeiten schon eine Zustimmung vorliegen, damit entsprechend die Organe entnommen und gespendet werden können. Es gibt ja bei uns auch diese Organspendeausweise, die man bei sich tragen sollte. Das führt aber insgesamt zu einer deutlich niedrigeren Spendenrate als in Österreich. Die Schweiz beispielsweise plant, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, die Einführung der Widerspruchslösung für das kommende Jahr, weil auch dort Organe fehlen. Und ich denke, irgendwann wird auch Deutschland so weit sein, dass wir dahin kommen.
Ja, bei uns hat es sich bisher politisch einfach immer noch nicht durchgesetzt, obwohl es ja wirklich immer mal wieder beantragt wird. Aber es scheitert im Bundestag immer an der Mehrheit. Also bisher hat sich das einfach nicht durchgesetzt. Ich habe mal so eine ganz praktische Frage, Peter, vielleicht kannst du die mir auch beantworten. Also ich habe einen Organspendeausweis. Im Moment stelle ich gerade fest, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wo ist dein Organspendeausweis? Ich weiß auf jeden Fall nicht in der aktuellen Handtasche, die ich benutze. Jetzt stellen wir uns mal vor, mir passiert was und meine Mutter, die ist Ansprechpartnerin, die weiß nicht, dass ich einen Organspendeausweis habe. Jetzt finden die den auch nicht in meiner Tasche. Was ist denn dann?
Dann kann deine Mutter entscheiden. Darum ist es eigentlich und nicht nur eigentlich, sondern auf jeden Fall sinnvoll, im Vorfeld seiner nächsten Angehörigen zu informieren. Vielleicht so eine Kopie des Organspenderausweises da auch zu hinterlegen, dass für den Fall der Fälle der Angehörige nicht in die sehr schwierige Situation gebracht wird, das entscheiden zu müssen. Das ist ähnlich wie bei der Patientenverfügung, die auch jeder haben sollte und auch immer einen Dritten informiert haben sollte, damit man wirklich diese Lasten, das ist eine schwere Last, dem Angehörigen, Lebenspartner, wem auch immer, nicht aufbürdet, dann zu überlegen, Mensch, was hätte denn mein Partner, meine Freundin gewollt? Und darum ist es immer wichtig, da Dritte mit einzubeziehen.
Ja, deswegen das ganz wichtige Stichwort, was du gerade gesagt hast, Patientenverfügung. Kann man jederzeit abends in einer netten Runde beim Essen in der Familie mal besprechen, zu Papier bringen und dann hat man's.
Ja, und selbst wenn man sie nicht schriftlich hat, dann weiß zumindest der nächste Angehörige, was der Wille ist.
Gut, dass wir diese Dinge zwischendurch auch mal besprechen, aber jetzt steigen wir in unseren heutigen Fall ein. Deswegen seid ihr hier. Ihr wollt wissen, was haben wir denn diesmal, was hat diesmal jemand erlebt, wo ist vielleicht ein Behandlungsfehler aufgetreten? Und da sind wir heute bei Kai. Kai ist 56 Jahre alt. Er lebt in einer kleinen Stadt im Süden Deutschlands und arbeitet als Lehrer an einer Gemeinschaftsschule. Das ist sowas bei uns Gesamtschule in NRW. Kai liebt seinen Beruf, fällt aber immer wieder aus. Das gefällt weder ihm noch der Schule. Aber wenn seine Psoriasis vulgaris mal wieder besonders schlimm ist, dann geht es einfach nicht. Für diejenigen von euch, denen dieser lateinische Begriff jetzt nicht geläufig ist, also wir sprechen hier von der Schuppenflechte. Eine Hautkrankheit, das wisst ihr bestimmt, und die macht ihm seit seiner Jugend schon das Leben schwer. Und leider hat es ihn auch besonders schwer erwischt. Nicht nur, dass große Stellen am Rücken, Armen, Beinen, Händen und auch im Gesicht betroffen sind. Seine Haut ist ständig stark gerötet, verdickt und schuppt massiv. Und zu dem Krankheitsbild gehören an schlimmen Tagen ja auch noch viel mehr Symptome.
Ja, da möchte man wirklich nicht mit Betroffenen wie Kai hier in diesem Fall tauschen. Also eine Psoriasis gilt als schwer, wenn sie mehr als 10% des Körpers betrifft. Oder, das ist die andere Alternative, wenn empfindliche Stellen wie Gesicht, Hände, Füße oder auch der Genitalbereich betroffen sind. Und viele Betroffene haben einen sehr, sehr starken, sehr unangenehmen Juckreiz. Der kann einen wirklich um den Schlaf bringen und den Alltag sehr beeinträchtigen. Und bei stark entzündeten Stellen oder Rissen in der Haut können zudem auch sehr schmerzhafte, brennende Beschwerden, Schmerzen auftreten.
Also ich kann da aus einem Familienkreis berichten. Eine Tante von mir, die hatte ganz schlimme Schuppenflechte. Und ich habe manchmal früher als Kind bei ihr übernachtet und ich bin wirklich nachts wach geworden. Wir haben zusammen in einem großen Bett geschlafen. Und ich hörte immer nur so ein Schaben. Und ich hab mich erst gar nicht getraut zu fragen, was denn da überhaupt los ist, bis sie es mir dann erzählt hat. Also ich hatte das auch wirklich an den Füßen, unter den Füßen. Und die hat wirklich mit den Füßen abends dann halt immer über diese Bettkante geschabt, weil es so schrecklich gejuckt hat. Ich glaube, das hat die sogar im Schlaf gemacht. Also für mich als Kind war das so ganz unheimlich. Und ich meine, jeder weiß ja, wenn man einen Mückenstich hat, der einen wahnsinnig macht. Wenn man sich dann vorstellt, dass man so eine Hautkrankheit hat, die wirklich ständig juckt und auch schmerzt, also sehr, sehr unangenehm stelle ich mir das vor. Und all das tritt bei Kai ja auch besonders dann auf, wenn er Stress hat. Wenn im Schulalltag mal wieder die Hölle los ist, ja, dann blüht seine Schuppenflechte regelrecht.
Ja, Kai ist jetzt hier schon älter als Lehrer, aber grundsätzlich kann die Schuppenflechte in jedem Alter auftreten, aber es gibt typische Altersgipfel. Also der erste liegt zwischen 16 und 22 Jahren. Häufig entwickeln Jugendliche oder junge Erwachsene ihre ersten Symptome in der Zeit. Oft spielt dabei auch eine genetische Veranlagung eine Rolle. Also wenn die Eltern auch schon unter Schuppenflechte gelitten haben, dann kommt es häufiger vor, dass dann auch die Kinder entsprechend erkranken. Und der zweite Gipfel tritt dann nach einer gewissen Pause von einigen Jahrzehnten auf, nämlich zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Aber grundsätzlich kann man sagen, etwa 2/3 aller Patientinnen und Patienten bekommen die Erkrankung vor dem 40. Lebensjahr. Der Rest dann danach.
Ja, und man muss auch noch sagen, Männer und Frauen sind ungefähr gleich häufig betroffen von Schuppenflechte. Kai trägt auf jeden Fall im Sommer immer langärmelige Hemden, selbst wenn es heiß ist. Er meidet Schwimmbäder und eine Sauna, weil er sich einfach auch für sein Hautbild schämt. Seine Frau Ramona versucht ihn dann immer aufzumuntern und sagt, das ist nun mal so, nun steh doch dazu. Aber wenn er so ganz stark leidet, dann ist eigentlich gar nicht mit ihm zu sprechen. Dann zieht er sich auch oft frustriert zurück. Kai hat es mal vor ein paar Jahren mit Urlaub am Toten Meer versucht. Das Klima, die Sonne und besonders das stark salzhaltige Wasser im Toten Meer können bei vielen Patienten für eine Besserung sorgen. Das Baden wirkt entzündungshemmend, löst die Hautschuppen und beruhigt die Haut. Und viele Betroffene berichten, dass die Hautverbesserung auch wochenlang angehalten hat. Peter, weißt du zufällig, ob die Krankenkassen so eine Therapie bezahlen?
Oh, das ist ja schon fast eine rhetorische Frage. Das ist nur in ganz, ganz engen Grenzen der Fall. Also meistens wird das abgelehnt. So eine Kur am Toten Meer, da habe ich auch schon von gehört, dass die sehr erfolgreich sein kann und auch ist. Die kann als Klimatherapie, nennt man das dann, schon von der Krankenkasse auch bezahlt werden. Aber dann ist die Voraussetzung eine sehr schwere therapieresistente Schuppenflechte, bei der andere Behandlungen nicht angeschlagen haben. Es gibt ja erstmal die mit Salben, Lichttherapie, Medikamente, all das darf nicht zum Erfolg geführt haben und dann möglicherweise, aber dann auch nur sehr zurückhaltend, sind die Krankenkassen bereit, nach der Verordnung durch den Hautarzt eine entsprechende Kur zu übernehmen, kostenmäßig zu übernehmen. Und die Krankenkassen übernehmen die Kosten nur, wenn ein ärztlicher Antrag auf eine sogenannte stationäre medizinische Reha-Maßnahme im Ausland gestellt und von der Rentenversicherung oder Krankenkasse bewilligt wird. Und in der Praxis ist es allerdings so, und da korrigiert mich gerne, wenn das nicht zutreffend sein sollte, dass viele Krankenkassen da eher zurückhaltend reagieren, weil so eine Kur ja auch, liegt auf der Hand, nicht gerade günstig ist. Und manche übernehmen aber zumindest einen Teil der Kosten. Und das ist für den einen oder anderen doch eine Ersparnis und die Möglichkeit, so eine Kur dann auch wahrzunehmen.
Also wir wissen jetzt bei Kai nicht, ob er den Urlaub am Toten Meer selbst bezahlt hat, aber wir wissen, dass es auch ihm danach einige Zeit deutlich besser ging. Aber dann kommt die Krankheit mit gleicher Intensität zurück wie vorher. Im März 2022 fasst Kai neuen Mut. Eine Fachklinik für Hautkrankheiten bietet ihm eine Lichttherapie an. Hast du vorhin auch schon erwähnt. Kai denkt, vielleicht ist das jetzt der Schritt, der wirklich hilft und alles ändert. Phototherapie ist eine sehr bewährte Methode bei Psoriasis. Man nutzt UVB-Strahlen oder Badepuver. Das ist eine spezielle Form der Lichttherapie, die oft bei mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte eingesetzt wird. Mit dieser Methode soll diese wirklich überaktive Zellteilung in der Haut gebremst werden. Wenn das richtig gemacht wird, kann die Haut beruhigt werden. Der Juckreiz lässt nach, die Schmerzen lassen nach. Da kann leichter Sonnenbrand vorkommen, aber mehr normalerweise nicht. Kai fährt also 4 Wochen lang zur Therapie. Er erhält eine Mischung aus Lichtbestrahlung für den ganzen Körper, Badepuder und eine LED-Behandlung für das Gesicht. Die Dosis wird gesteigert von Tag zu Tag. Kai spürt, dass seine Haut empfindlich reagiert, aber er hält durch, weil er sich natürlich sehr Besserung wünscht und sich viel von dieser Behandlung verspricht. Mitte April ist die Lichttherapie abgeschlossen. Kai ist auch erstmal absolut euphorisch, aber nur für 2 Tage, denn 2 Tage später merkt er, dass etwas nicht stimmt. Seine Haut brennt. Sie beginnt sich zu röten. Zuerst denkt er, das sei eine normale Reaktion auf die Therapie. Doch was er jetzt erlebt, geht über das normale Maß deutlich hinaus. Kai schaut in den Spiegel und ist fassungslos. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Peter, wir haben ja hier die Unterlagen von dir. Da sind Bilder von ihm beigefügt. Und wenn man sich die anguckt, dann, ja, dann leidet man wirklich förmlich mit. Also Kais Bauch, der Rücken, die Beine sind blasig, feuerrot. Man sieht, wie sich die Haut wirklich in Fetzen löst. Also ich formuliere das jetzt mal so drastisch, wie man das wirklich jetzt auf diesen Fotos auch sieht. Und ehrlicherweise, ich kann das ansatzweise auch nachfühlen. Also ich bin ja ein sehr blasser Hauttyp mit Sommersprossen und so weiter. Also ich weiß nicht, in wie vielen Urlauben ich als Kind so stark verbrannte Beine hatte. Ich bin dann mit Quark eingeschmierten Beinen auf Plastiktüten sitzend auf der Rückbank wieder nach Hause gefahren. Bei Kai ist das natürlich jetzt eine andere Nummer. Da kommt auch noch Schüttelfrost dazu, Fieber, sehr starke Schmerzen. Seine Frau Ramona kann sich das gar nicht länger mit angucken. Sie ruft die Hausärztin an und die erkennt dann auch beim ersten Blick auf Kais Haut, das ist absolut kein normaler Verlauf. Sie dokumentiert großflächige Abschilferungen und Verbrennungen am ganzen Körper. 4 Wochen dauert es, bis sich neue Haut bildet. Doch die neue Haut ist empfindlich, sie ist gerötet, teilweise bläulich verfärbt. Kai ist absolut erschöpft. Normale Kleidung kann er nicht anziehen, liegen geht fast nicht, sitzen. Also es wird alles zur Herausforderung. Und noch Monate später bleibt seine Haut empfindlich. Das Brennen, die Narben und die Verfärbungen erinnern ihn jeden Tag an die Behandlung mit der Lichttherapie.
Ja, in medizinischer Hinsicht ist diese Reaktion bei Kai schon extrem. Also die Haut reagiert auf Lichttherapie mit Verbrennungen, weil sie schlichtweg überfordert ist. Normalerweise wird die Dosis sehr vorsichtig gesteigert, also immer marginal gesteigert. Und die Haut darf nie so massiv geschädigt werden.
Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Wurde bei Kai eine Grenze überschritten? Was ist das juristische Nachspiel? Weil das hat es ja gegeben.
Ja, man sollte auch in dem Fall meinen, hier liegt eigentlich die Haftung klar auf der Hand. Die Versicherung der Gegenseite hätte sofort reguliert. Aber dem war nicht so. Wir konnten uns außergerichtlich nicht verständigen und mussten, Klammer auf, mal wieder, Klammer zu, ins gerichtliche Verfahren gehen. Und hier ging es relativ fix, dass das Gericht gesagt hat, okay, das können wir nur klären, indem wir ein Gutachten einholen. Der vom Gericht beauftragte Sachverständige hat dann auch ein Gutachten erstellt und hat da Feststellungen getroffen, die aus Kais Sicht sehr positiv waren. Aber, und das will ich an der Stelle einfach mal weitergehend ausführen, er hat so einige falsche juristische Begriffe verwandt. Und da sind wir Juristen ja immer empfindlich, ebenso wie die Mediziner. Wenn man hier mal was Falsches sagt im Podcast, dann meldet sich so der eine oder andere Mediziner und sagt, das heißt aber in Wirklichkeit so oder wird so ausgesprochen oder da habe ich eine andere Auffassung. Also oftmals sagen die Ärzte in diesen Gutachten, der angeklagte Arzt hat das und das gemacht. Also Angeklagter ist man nur im Strafverfahren. Wenn der Gerichtstermin im Strafverfahren die Hauptverhandlung stattfindet, dann spricht man von einem Angeklagten, auch mitunter mal Arzt, aber das heißt der Angeklagte. Hier ist man nur Beschuldigter. Das ist ein anderer Terminus technicus. Und das muss man einfach wissen. Man spricht von Kläger und Beklagter und nicht von Angeklagter. Oftmals schreiben dann auch die Gutachter Schadensersatz oder auch die Presse schreibt 3 Millionen Schmerzensgeld. Das ist aber auch nicht richtig. Schadensersatz ist so der Überbegriff. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber weil es einfach so wichtig ist, sei es nochmal gesagt. Das Schmerzensgeld ist der sogenannte immaterielle Schadensersatz. Der kann nicht 3 Millionen sein, könnte theoretisch schon, gab es in Deutschland aber noch nie, dass 3 Millionen Schmerzensgeld zugesprochen worden sind. Also wenn ihr das irgendwo in der Zeitung mal lest, das ist nicht richtig. Der Schadensersatz besteht nämlich noch aus dem materiellen Schadensersatz. Da gehören die Pflegekosten dazu, der Pflegemehraufwand, die Fahrtkosten, vielleicht die Kosten für weitere Medikamente, der Haushaltsführungsschaden sei ja tatsächlich angefallen oder fiktiv. Alles das zusammen bildet den materiellen Schadensersatz. Mhm. Und der ist meistens deutlich höher in diesen gravierenden Fällen als das Schmerzensgeld. Also, dass man das so ein bisschen einordnen kann, die sogenannten Termini Technici, wie der Jurist das sagt.
Gut zu wissen. Kommen wir aber zu Kai zurück, lieber Peter. Also, wir gehen jetzt mal ganz schwer davon aus, dass Kai keine besonders empfindliche Haut hat, sondern dass da möglicherweise diese Lichttherapie falsch oder zu stark oder wie auch immer angewendet wurde. Da wird ein Gutachter, ein Sachverständiger am Werk gewesen sein, der sich das mal genau angeschaut hat.
Genau. Über den sprachen wir ja gerade und der hat dann festgestellt, dass die Verbrennungserscheinungen und die Allgemeinsymptome, die du auch beschrieben hast von Kai, sind auf die durchgeführte Bade-Puwa-Behandlung zurückzuführen. Und als Abweichung von einem leitliniengerechten Vorgehen, so der Gutachter weiter, ist die unterlassene Therapiepause der Puwa-Therapie zu nennen. Also es hätte eine Pause stattfinden müssen und nicht von Tag zu Tag weiter diese Therapie durchgeführt werden müssen. Und darum ist das fehlerhaft gewesen und darum ist es dann auch zu den Verbrennungserscheinungen und den weiteren Folgen gesundheitlicher Natur gekommen. Es gibt einen weiteren Ansatz im Rahmen der Aufklärung und da sagt der Sachverständige, dass die ausgenähten Verbrennungen auf den großen Körperflächen keinesfalls durch eine wirksame Einwilligung gedeckt werden können. Also hier war es im Vorfeld so, dass Kai aufgeklärt worden ist, es kann auch zu Hautirritationen kommen. Damit ist aber nicht umfasst, dass es auch zu großflächigen Verbrennungen kommen kann. Dann hätte man da deutlicher darauf hinweisen müssen. Also das ist ja verharmlost worden, so im Rahmen der Aufklärung. Und das ist aus Sicht des Gutachters auch vorzuwerfen, dass da die Aufklärung in dem Bereich nicht ausreichend gewesen ist.
Also ich würde jetzt mal sagen, eigentlich ist das ja jetzt eine klare Sache. Aber dann kam der große Schreck. Bevor wir da allerdings zu kommen, habe ich noch eine kurze Frage. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja noch einen Unterschied gibt, ob vielleicht der Arzt in der Behandlung einen Fehler gemacht hat oder ob das Gerät, was er benutzt hat, vielleicht nicht in Ordnung war. Ist man der Sache vielleicht auch nachgegangen? War dieses Gerät für die Lichttherapie oder diese Puwa-Therapie vielleicht nicht in Ordnung, wo man dann ja, soweit ich das von dir weiß, den Hersteller auch verklagen könnte? Ist das auch durchleuchtet worden?
Nein, ist nicht durchleuchtet worden. Für uns war es ja ausreichend, dass wir einen Schädiger am Schlawittchen hatten. Der hätte der Arzt möglicherweise im Rahmen seiner Verteidigung darauf hinweisen können und den Hersteller, wenn das Gerät defekt gewesen ist, mit in den Prozess reinnehmen können im Rahmen einer sogenannten Streitverkündung. Mhm. Das hat er aber nicht gemacht. Also hatte er auch nicht den Gedanken, dass da irgendwas in Richtung des Herstellers vorwerfbar gewesen sei. Also das war für uns natürlich überhaupt nicht nötig, weil wir hatten ja jemanden, den wir in Anspruch nehmen konnten.
Okay.
Und der Arzt hat sich dann nicht damit weiter versucht zu exkulpieren.
Also können wir die Hardware in diesem Fall quasi streichen. Eigentlich eine klare Sache jetzt an dieser Stelle. Aber ich habe ja schon angedeutet, dann kam noch ein großer Schreck. Was war da los?
Genau. Der Schreck kam in Form einer Insolvenzmitteilung. Also die Anwälte der Gegenseite teilten uns mit, dass der Krankenhausträger, das war ja in einem Krankenhaus, fand das Ganze statt, dass der in Insolvenz geraten sei. Das ist natürlich immer ein großes Problem in den Verfahren. Ich habe schon an anderer Stelle mal gesagt, das gab es früher eigentlich nie. In den letzten Jahren zunehmend, im letzten und vorletzten Jahr deutlich häufiger noch. Also Insolvenzen war für uns nie ein Thema, für uns Arzthaftungsrechtler. Aber mittlerweile müssen wir uns leider damit auch auseinandersetzen, dass Klinikträger in Insolvenz geraten. Und hier war es auch so. Und das führt dann dazu, dass das Verfahren unterbrochen bzw. ausgesetzt wird und erstmal nicht weiter betrieben werden kann.
Ja, und was macht man dann?
Man muss versuchen zu beurteilen, gegebenenfalls mit Rücksprache des Insolvenzverwalters, sofern denn schon einer eingesetzt worden ist, wie er das Ganze bewertet. Schauen, ist da noch Masse da? Also ist überhaupt, wenn man jetzt ein positives Urteil erstreitet, nachher noch was zu holen, sage ich jetzt mal so salopp? Oder macht das gar keinen Sinn? Weil meistens ist ein Insolvenzverfahren ja so, dass man nichts bekommt oder eine ganz kleine Quote. Mhm. Und dann steht man da in seinen kurzen Hosen und hat vielleicht einen Titel, aber kann den nicht vollstrecken. Und der ist einfach wertlos. Und darum muss man an dieser Stelle immer überlegen, verklage ich jetzt den handelnden Arzt, weil der haftet ja auch deliktisch, weil er hat ja gehandelt und es hat ja zur entsprechenden Folgen geführt, dann kann man den Arzt im Krankenhaus auch verklagen und der ist ja nicht in Insolvenz und das macht man entsprechend dann auch. Hier mussten wir es aber nicht tun. Warum, wirst du fragen, mussten wir das nicht tun? Weil das Insolvenzverfahren glücklicherweise wieder aufgehoben worden ist. Also da gab es doch irgendwo eine Möglichkeit, dass der Klinikträger weiter seiner Tätigkeit nachgehen konnte. Das wurde aufgehoben. Das ist sehr, sehr selten. Aber hier war es so. Und dann kam auch schon ein Vergleichsvorschlag vom Gegner über 8.000 Euro. Den haben wir dann, weil Kai, nachdem die Behandlung doch jetzt dann einige Zeit zurücklag und dann eigentlich alles wieder abgeklungen war und er da keine weitergehenden Beschwerden mehr hatte, auch angenommen. Man wusste ja nie, vielleicht flammt das Insolvenzverfahren wieder auf. Wir müssen da vielleicht doch noch die Ärzte verklagen. Und da waren wir froh, dass wir das dann schnell abschließen konnten mit dieser Zahlung von 8.000 Euro.
Hat Kai denn jetzt wirklich Brandwunden gegen die Schuppenflechte getauscht oder leidet er immer noch unter der Schuppenflechte?
Ja, er leidet nach wie vor unter der Schuppenflechte. Das hat ja auch mit dem Verfahren vor Gericht jetzt nichts zu tun, weil das ist ja die Ursprungserkrankung, wo die Kai leider natürlich weiterhin bleibt.
Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, das ist unsere aktuelle Folge. Die hört ihr eine Woche lang exklusiv auf RTL Plus, kostenfrei und dann überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und wir sind für heute raus. Danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.